Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine Halbzeit mit Ossi. Was haben wir auf der Karte?
Die Karte ist nach den internationalen Auftritt natürlich rappelvoll. Es wird diskutiert über das 4:0 der Bayern in Lissabon, über das 0:4 des BVB in Amsterdam und was sich danach abspielte im Expertenbereich. Matthias Sammer, Marco Rose mit denkwürdigen Auftritten, darüber wollen wir reden. Und natürlich auch über einen Mann, der es verdient hat, nämlich Christian Streich und seinen SC Freiburg.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Ich stehe im Studio des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Hannover, schaue auf einen Bildschirm und ein Mikrofon und höre auf beiden Ohren die zuckersüße Stimme meines geschätzten Kollegen aus München. Hallo Wolf.
Das ist ein schönes Intro. Hallo Ossi.
Oder?
Ja.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, total schön.
Da ich ja weiß, dass du ein bisschen schwächelst, sage ich mal.
Nee, ich bin wieder stabil.
Bist du wieder auf dem Damm?
Absolut. Ich hatte eine 24-stündige Nahtoderfahrung zwischen Dienstagabend und Mittwochabend, aber jetzt ist alles wie weggeblasen. Ne? Ja, ich also habe hier den Dinkelzwieback noch vor mir stehen.
Gedippt in ein Glas Wasser ohne Kohlensäure.
Er kommt nicht mehr zum Einsatz, der Dinkelzwieback.
Aber Dinkelzwieback ist auch was Feines, finde ich.
Ja, das muss man wirklich sagen. Das
gönnt man sich viel zu selten, auch
hier
wenn
steht,
nicht
Hier steht Indemeter-Qualität, steht hier drauf. Indemeter-Qualität. Der Dinkel des Zwiebacks stammt aus biologisch dynamischer Landwirtschaft, einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung, die über Anforderungen der EU-Öko-Verordnung hinausgeht.
Gut, also mehr muss man nicht wissen.
Finde ich auch. Also wenn du von dem Ding nicht gesund wirst, dann weiß ich nicht, wovon du gesund wirst.
Und es hat dich ja offenbar geheilt.
Ja, also hat mich geheilt, absolut. Hat mir sozusagen den Arsch gerettet.
Ja, es ist ja in diesen Tagen, ist die Influenza geht wieder rum. Die Abwehrkräfte sind offenbar von Dinkel-Zwieback noch nicht genug gestärkt.
Ja, wobei das hatte mit Influenza nichts zu tun. Also das
nicht?
Das war Katharsis. Katharsis der besonderen Art.
Keine weiteren Details an dieser Stelle. Ja. Aber du bist ja nicht der Einzige, den es erwischt hat, auch wenn es auf etwas anderer Ebene ist. Julian Nagelsmann hat ja auch das Spiel der Bayern in Lissabon verpasst und jetzt ist tatsächlich auch rausgekommen, warum. Er hat nämlich Corona tatsächlich.
Ja.
Trotz doppelter Impfung. Da zuckt man erstmal ein bisschen, ne?
Ja.
Hört man
ja,
immer öfter.
Hört man jetzt immer mal wieder. Aber ist ja klar. Gibt da keinen 100% Schutz, ne? Das sind da dann immer 90% oder 67 oder ja, man schützt sich halt dann gegen schwere Verläufe. Ich glaube, es ist auch eine Fehltestung ist ausgeschlossen, ne, bei Nagelsmann. Also es ist tatsächlich ein Treffer. Gute Besserung. So.
Genau, gute Besserung an dieser Stelle, von dieser Stelle. Dino Topmöller hat übernommen, 4:0 gewonnen.
Und dabei wird es auch bleiben, ne? Also der wird ja dann auch am Wochenende.
Der wird jetzt ein paar.
Wieder mal ein Topmöller an der Seitenlinie. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe mit seinem Vater noch zusammengearbeitet, das mal sagen würde.
Legende, ja. Oder? Siehst total. Du mal, wie alt du bist, Wolf. Das ist
Ja. Ich habe seinen Vater noch spielen gesehen.
Nein. Ich kenne deinen Vater. Nein. Jetzt mal Spaß beiseite. Wie gut kennst du Dino Topmöller und wie gut seinen Vater?
Gut. Ja. Nicht gut. Sein Vater in aktiven Zeiten hatte ich viel mit ihm zu tun. Also beim HSV und auch in Leverkusen. Mhm. Anfang des Jahrtausends. Also sehr, sehr, sehr bodenständig, sehr geradlinig, mit einer aber sehr klaren Idee. Man würde sagen, aus heutiger Sicht würde man sagen, 20 Jahre zurückversetzt, sehr modern. Es war einfach ein guter Typ. Also einer, wo ich mich gerne dran zurückerinnere, weil er hat mich auch zu 100% ernst genommen und hat mich mitgenommen in seine Überlegungen. Und da war er zu einem Zeitpunkt, als ich, weiß ich, Anfang 20 war.
Der, das war schon gut. War die Saison Leverkusen dreimal Vize, ne? War mit Toppi.
Ja.
Also ja, die große Krönung ist ihm verwehrt geblieben damals. Ich glaube, so lange wird es jetzt hoffentlich bei Julian Nagelsmann nicht dauern, bis sein Sohn sich irgendwelche Titel einverleiben kann. Aber ich sag mal, die Weichen des FC Bayern stehen schon wieder klar auf Achtelfinale.
Ja, ja, total. Es war auch nicht anders. Es war nicht anders zu erwarten in der Gruppe. Und trotzdem finde ich, wie die spielen, es ist mega beeindruckend. Und auch auf die Gefahr hin, dass wir uns ja Woche für Woche wiederholen. aber das ist herausragend. Also ich habe jetzt wirklich viel geguckt in den letzten zwei Tagen und sehe Manchester City, jo, und sehe Liverpool, jo. Aber ansonsten stehen die Bayern deutlich über allen. Also auch wenn man noch die Leistung in der Bundesliga mitnimmt,
ja,
und die Ergebnisse.
Ja.
Also die schießen alles zu Klump. Wirklich.
Du hast gerade die anderen beiden genannt, also Liverpool ist schon.
Und dann macht er, weißt du, 70. wenn ich es kurz sagen darf, dann 70. der Gegner ist müde gelaufen und in dem Moment zündet Nagelsmann vom Krankenbett aus die nächste Ausbaustufe. Jetzt sagt man ja, das ist ja super mutig gewesen. Nee, es war nicht super mutig, sondern es folgte einem sehr, sehr klaren Plan.
Ja,
also,
ja.
Und das ist übrigens auch ein Phänomen, das er in Leipzig schon dann und wann genutzt hat. Jetzt nicht auf dem Qualitätslevel, aber du machst den Gegner müde und merkst dann, so, jetzt hängt er in den Seilen und jetzt bringe ich Speedy Gonzales und seine Freunde und wir werden euch zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Also der zündet einfach die nächste Ausbaustufe und es geht halt auf. Also das ist, ja, das nach außen hin wirkt es mutig, aber das ist schon eine klare Strategie.
Ich fand den Julian Weigel danach, der ein sehr klarer Kopf ist, wie ich finde, und dann sich eben nicht in Floskeln flüchtet, wie manch anderer, sondern tatsächlich das, wie ich fand, ziemlich auf den Punkt analysiert hat, dieses Spiel. Du konntest richtig merken, wie er gesagt hat, ja, genau das, was du gerade beschrieben hast. Dann kommt halt noch einer und du weißt gar nicht mehr, du rennst die ganze Zeit hinterher und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst, und eigentlich haben wir ein super Spiel gemacht und am Ende steht trotzdem 0-4. So.
Hey, überlegst du aus gegnerischer Sicht, er nimmt Pavard raus. Es steht 0-0. Die Bayern haben ein Auswärtsspiel im Europapokal, sind gut gestartet ins Jahr. Dann wechselt er, nimmt Pavard raus und bringt Gnabry. Und du denkst dir auf dem Platz, heilige Scheiße,
verdammt, genau.
Was hat das denn jetzt zu bedeuten?
Ich dachte,
der spielt Außenverteidiger. Das ist doch um Himmels Willen kein Außenverteidiger. Und genau so passiert. Dann, klar, dann schießt der erste Freistoß rein und dann geht die Hose auf. Aber alleine die Tatsache, so zu wechseln und so für Verwirrung zu sorgen, das ist schon echt ein Phänomen. Das ist schon wirklich ein Phänomen.
Ja, und jetzt kommen wir ja wunderbare Überleitung zu dem anderen 4-0 einen Tag zuvor. Ich weiß nicht, einmal vielleicht muss ich euch abholen. Ich weiß nicht, Wolf, ob du es hörst, aber falls ihr Nebengeräusche wahrnehmt, ich bin nicht beim Zahnarzt, hier wird aber trotzdem gebohrt. Also falls Nebengeräusche wahrnehmbar sind, ich kann es leider nicht verhindern. Wir sind hier immer noch im Newsroom-Umbau und da wird draußen noch irgendwie an der Terrasse geflickt und keine Ahnung, ist ab und zu wird gebohrt. Mir wurde gesagt, eigentlich jetzt nicht, aber es wird trotzdem.
Du musst dich durchsetzen und da würde ich an deiner Stelle auch dafür sorgen, dass jetzt da langsam mal Köpfe
rauskommen. Ja,
also, wenn der Chefredakteur seinen Podcast macht,
jetzt wird's Zeit.
Ist Ruhe im Saal.
Ja, ich stehe ja schon in so einer schalldichten Kabine hier mit Eierkartons, ja, allerdings, aber man hört es trotzdem. Das ist wirklich ein Skandal. Ja. Ich werde das gleich auch thematisieren. Wenn sobald ich hier rausgehe, fliegen hier die Stühle. Also da kannst du.
Ich habe meinen Bauarbeitern gesagt, dass alle Bohrer zu schweigen haben in den nächsten 60 Minuten.
Da hast du,
ich höre nichts außer den Wind.
Und der,
den höre ich aber sehr wehmütig.
Und der Estrich wird
es wird ein Estrich. Nee, es wird der Estrich wird dann morgen verlegt.
Okay.
Es ist ein Elektriker da, der gerade.
Ja gut, der darf.
Dinge verschraubt und verklemmt, aber das ist auch ein ruhiges Gewerk. Noch.
Solange er den Bohrer in der Tasche lässt, ne? Und also ja, die Kollegen hier haben, das nächste ist der Presslufthammer wahrscheinlich, der hier gezündet wird. Also ich rede einfach weiter, wir wollten auf den BVB kommen, Wolf.
Ja.
das Spiel habe ich von der ersten bis zur letzten Minute, und jetzt nicht falsch verstehen, genossen, weil es eine unfassbar geile Leistung von Ajax war. Wenn man es natürlich aus BVB-Sicht sieht, muss ich zugeben, kann ich mich nicht entsinnen, und ich verfolge den BVB auch schon ein paar Jährchen, dass die mal so auseinandergeschraubt worden sind wie am Dienstagabend. Also es war wirklich in alle Einzelteile, und wenn es 5, 6, 7, 0 ausgeht, kann sich echt auch keiner beschweren. Kobel hat noch überragend gehalten, fand ich. Ja. War der Einzige in Normalform. Haaland kann man jetzt auch wenig vorwerfen. Die 2, 3 Szenen, die er hatte, war ja brandgefährlich. Aber alles in allem führt das wieder zu der Diskussion, die wir auch schon 1000 Mal geführt haben. Und ich will sie gar nicht nochmal führen an dieser Stelle. Stichwort Mentalität, Stichwort Qualität. Ich habe mir den Kader nochmal angeschaut. Ich habe auch den Kader mal verglichen mit dem von Ajax. Also der vom BVB ist laut Transfermarkt und Marktwerten genau doppelt so teuer. Und das Ergebnis ist bekannt. Also ich muss sagen, ich habe das schon mal gesagt, glaube ich, aber mir fehlt es halt in der Breite dann beim BVB an Topqualität. Jetzt ist Ajax noch nicht das alleroberste Regal im internationalen Fußball, aber ich sag mal schon so zweite Garde. Würde ich mal sagen, die haben einfach einen guten Tag erwischt, und beim BVB reicht's dann halt nicht, ne? Wenn dann Haaland nicht trifft, wenn Reus dann ins eigene Tor trifft. Und ich fand halt besonders bemerkenswert, was danach sich abgespielt hat. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Marco Rose hat gesagt, so ein Kimmich winkt dann halt nicht ab. Das fand ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage.
Ja, ich dachte auch, Borussia Dortmund ist schon weiter. Ich fand, die sind gut reingekommen. Mhm. Also die ersten 10 Minuten fand ich total vielversprechend. Und ich habe mich eigentlich aufs Spiel gefreut, weil es ist so ein klassischer Fall. Beide Mannschaften sind sich sehr ähnlich. Und ich habe gedacht, Wild West, Rock'n'Roll. So, und jetzt hat aber nur eine Mannschaft Wild West und Rock'n'Roll geliefert. Und ich hatte wirklich die Hoffnung und hatte auch gedacht, dass Dortmund vielleicht da auch schon einen Schritt weiter ist, und Marc Rose, wie ich ihn kennengelernt habe und wie er sich dann hinten raus auch erklärt hat, hatte, glaube ich, auch die ganz leise Hoffnung, dass die Truppe da schon weiter ist, dass du da ein wirkliches Festival von zwei Mannschaften siehst, die, naja, lebensbejahenden Fußball spielen. Mhm. Dortmund ist dann irgendwann weggeknickt. Und mir fehlt ehrlich gesagt der echte Erklärungsansatz, weil die individuelle Qualität, das hast du schon gesagt, kann es nicht sein in dem Fall. Also, dass du in der Kulisse mal unglücklich durch ein Eigentor in Rückstand gerätst, das kann passieren.
Auch, dass du da verlierst, aber, wenn die einen guten Tag haben, ne? Kann auch passieren.
Ja, ja, absolut, absolut. Also die haben ja, das war ja ein rauschähnlicher Zustand, ja, in den sie sich da reingespielt haben. Aber das ist halt auch ein Zustand, den die sich erarbeitet haben. Und deshalb sehe ich Ajax auch so unwahrscheinlich gerne. Und Dortmund im Übrigen auch, weil das immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen Abenteuerland, aber du weißt, irgendwas passiert. Es ist immer unterhaltsam und es ist immer gut zu
gucken. Das stimmt.
Diese Einseitigkeit letztlich, die hat mich doch ein Stück weit überrascht.
Ja, schockiert fast, ne? Also, weil es war wirklich, die haben ja wirklich. War
schockiert, ist zu groß.
Wirklich hergespielt. Das ist übrigens, neben Ajax gibt es noch eine Mannschaft, die mich immer wieder begeistert, wenn ich sie dann mal sehe, die ähnlich, also die nicht, spielen schon einen etwas anderen Fußball, aber was du gerade beschrieben hast, auf die trifft es genauso zu. Atalanta Bergamo, finde ich. Ist auch eine Mannschaft, die du.
Da können wir fast wieder das Cristiano Ronaldo-Thema aufmachen. Wieder massiv kritisiert in den letzten Tagen. Was wollen die mit Ronaldo? Er bringt
Zeit ist um.
Der Premier League mehr als Manchester United und so weiter und so weiter. Bumm. Er schießt das entscheidende 3:2. Ja.
Das ist so. Weißt du, woran mich das immer erinnert?
Okay, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.
An meine Zeit in der Schweiz, wo jedes Jahr Roger Federer beerdigt wurde. Weißt du? Irgendwie mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale ausgeschieden. Und dann hieß es, Zeit ist vorbei. Also Roger ist wirklich, das ist jetzt so. Danach hat der Zeitsprung 8 Grand Slams in Folge gewonnen. Dann wieder mal einen nicht. Dann hieß es wieder, er war verletzt 3 Wochen. Ja, nee, also der ist jetzt auch wirklich schon. Und da sind jetzt so viele. Und ja, zack, Zeitsprung 5 Jahre später, immer noch Nummer 1.
Ja.
Also das ist wie Ronaldo.
Beerdige doch die Topstars rein sportlich erst, wenn sie wirklich tot sind.
Messi ja auch, oder? Also wer
oder wenn sie, also tot im Sinne von ihrer Karriere.
Ja, genau.
Also das ist doch vorher.
Und Messi ja
es,
auch.
Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Leipzig ist in Paris praktisch keinen Vorwurf zu machen.
Sehe ich ähnlich, ja.
Dass PSG ein Messi mehr hat, ist halt so. Da kannst du
dann
alles hinterfragen, was du willst.
Ja,
und ein Schiri oder whatever. Aber der macht dann halt die zwei Dinge, genau. Wiederhören, Paris, Athen auf
Wiedersehen. Ja, genau. Ja. Ja, aber ich würde gerne noch mal, Wolf, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich ein bisschen...
Auf den BVB.
Ja, auf den BVB und was, ich sag mal, danach passiert ist, weil das, glaube ich, also da haben wir uns, glaube ich, noch nie drüber unterhalten und ich finde das total spannend. Danach gab es die Runde bei DAZN, bei den Kollegen, mit Matthias Sammer, mit Mario Gomez.
Amazon.
Entschuldigung, Amazon. War nicht DAZN.
Ganz feine Linie, ganz
da muss ich aufpassen, richtig. Bei
Amazon Prime.
Die Kollegen Prime. Sebastian Hellmann, ich glaube, Kim Kulich war dabei, Mario Gomez, Matthias Sammer, nachher kam Marco Rose dazu. Und es ging logischerweise um das 0:4 und das, was wir gerade auch schon besprochen haben. Und Matthias Sammer hatte schon während des Spiels mehrfach betont, dass ihn das alles nicht überraschen würde, weil der BVB ja in einem viele Verletzungsausfälle hat, weil die Spieler, die auf dem Platz stehen, nicht fit seien. Und er fand das alles eigentlich gar nicht so wild und gar nicht so schlimm. Und dann kam Marco Rose dazu und Sebastian Hellmann sagte dann, ja, Marco, siehst du das auch so? Und dann sagt er, nee, ehrlicherweise nicht, aber ich bin auch Cheftrainer und ich möchte hier keine Ausreden suchen und bla bla bla. So, und daraus ist dann eine Diskussion entstanden und Sammer hat wie gesagt, den BVB vehement in Schutz genommen. Und dann haben wir am nächsten Tag mit unserem Kolumnisten Michael Rummenigge gesprochen, der dann gesagt hat, also sorry, aber bei allem Respekt für Matthias Sammer, aber so einer kann dann halt kein TV-Experte sein, wenn er sich aufgrund seiner Beratertätigkeit beim Club nicht dazu in der Lage sieht, dieses 0:4 auch kritisch zu hinterfragen. So, jetzt sind wir bei dem Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollen würde. TV-Experten, wann, also wie sehr muss man da dann auch von einem Sammer erwarten können, unabhängig jetzt davon, bei welchem Sender das ist oder so, ne, dass der dann da auch Klartext spricht?
Ja, also das würde ja unterstellen, dass er da nicht seine wahre Meinung gesagt hat, sondern irgendeine Behelfsausfahrt genommen hat. Also ich halte Matthias Sammer grundsätzlich für einen der besten TV-Experten, die es gibt, weil er einfach extrem viel weiß und es extrem gut erklären kann. Ich hatte auch an dem Abend den Eindruck, als suchte er eine Ausrede. Mhm. Und es war schon allen Beteiligten anzumerken, also diese Meinung, wie authentisch oder wie aufgesetzt auch immer sie gewesen sein mag, diese Meinung hatte er exklusiv. Ja. Also das jetzt auf angeschlagene Spieler oder nicht hundertprozentig fitte Spieler zurückzuführen, das klang alles schon sehr nach Ausrede.
Ja, zumal der BVB ja auch nicht mit einer C-Elf da aufgelaufen ist, ne? Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie Reus, Haaland und Hummels gefehlt haben, sondern das war schon noch eine
Ordnung. Die hatten schon alle Sterne draußen, also so gut wie alle Sterne. Aber was natürlich auch stimmt, ist, es gab eine gewisse Verletzungsproblematik in die Saison, die sie mit in die Saison gebracht haben. Und die ist ja auch hinreichend diskutiert. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass Sammer nicht die Mentalitätsdiskussion wieder führen würde, auf die es ja dann letztlich hinsteuerte. Und deshalb hat er schlicht und ergreifend versucht, und das ist strategisch aus Dortmunder Sicht vielleicht gar nicht so verkehrt, einfach noch ein anderes Feuerchen aufzumachen. Also ich kenne ein paar Sportdirektoren oder Sportvorstände, die genau so gearbeitet haben. Die wussten, was kommt, und dann einfach noch ein anderes Feuerchen gelegt haben, so quasi als Ablenkungsmanöver. Aber jetzt geht es ja um die reine Expertentätigkeit. Genau. Da sage ich jetzt nochmal, ich muss ja, also Matthias Sammer ist einer der besten Fußballexperten, Fernsehfußballexperten, die es gibt, finde ich. Ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet und gerne und auch immer gut. Und wenn das seine authentische Meinung ist, dann ist es eine Expertenmeinung, die es zu respektieren gilt. Punkt. Also
bin so. Ich bei dir, glaube ich aber nicht.
Jetzt ist ja die Frage, hat er das tatsächlich ernst gemeint? Also hätte er auch so argumentiert, wenn da nicht Borussia Dortmund gespielt hätte, sondern Wolfsburg oder Leipzig oder so oder irgendein anderer Club. Und das wage ich auch eher zu bezweifeln, weil Sammer immer einer ist, der dann gerne so eine Führungsspielerdiskussion aufmacht.
Exakt.
Und dann eben das sagt, was Marco Rose überraschenderweise gesagt hat. Also das habe ich selten erlebt, dass ein Trainer dann einen Spieler einer anderen Mannschaft hervorhebt, die Mentalität eines Spielers einer anderen Mannschaft, eines nationalen Konkurrenten.
Das war der Kimmich-Satz, ne?
Quasi herausstellt. Das fand ich schon bemerkenswert und da hat sich dann der Einsatz des Experten schon wieder gelohnt.
Du meinst, weil er ihn dahin geführt hat?
Ja, weil also für den Fernsehzuschauer war es ja, das war ja total spannend.
Ja, absolut, ja.
Und letztlich geht's ja genau darum,
das stimmt.
Dass der Fernsehzuschauer möglichst 360 Grad erfährt.
Aber die, also lass uns nochmal über die zwei Sachen, Wolf. Also ich bin da total dabei. Die spannende Frage ist, oder die Grundsatzfrage, losgelöst von Matthias Sammer, ist ja eben, du hast ja auch ständig und seit Jahren mit vielen Experten zu tun, ich auch. Da ist immer diese Frage der Befangenheit. Und eben, du hast gerade gesagt, aus Sicht von Borussia Dortmund war es ja nicht unclever, was Sammer gemacht hat. Da sind wir ja aber genau bei dem Thema, ne? Also er ist Berater bei Borussia Dortmund. Kann er dann trotzdem, du gerätst halt in diese Situation. Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, Stefan Kunz, als du ihn das erste Mal neben dir hattest, kam auch in die Situation, dass er dort, glaube ich, es war Gladbach-Spiel, ne? Korrigier mich, mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung. Ich glaube, er hat den Schiedsrichter dann auch kritisiert. Ich habe dann wiederum gehört, beim DFB gab es deshalb schon Unmut hinter den Kulissen, so nach dem Motto, wie kann der Kunz als U21-Trainer, der ist ja Angestellter des DFB, wie kann er jetzt hier Schiedsrichter kritisieren und so weiter. Das ist ja, du kommst ja dann in so einen Zwiespalt. Die Frage ist, kann man das ausblenden, muss man das ausblenden, macht es das schlechter als, ist man ein schlechterer TV-Experte, wenn man nicht involviert ist oder sogar ein besserer? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle.
Das ist nochmal, keiner von uns kann beurteilen, ob das nicht die einzig wahre Meinung ist von Sammer. Und am Ende geht es darum, dass der Fernsehzuschauer maximal informiert und idealerweise noch unterhalten wird. Und ich glaube, all das ist gewährleistet. Also so wird er damit schon mal seiner Funktion als Experte vollumfänglich gerecht. Und also in dem Ensemble, was da steht. Und aus Sicht von Borussia Dortmund bin ich sicher, dass er intern sehr klar benennen wird, wenn er denn gefragt wird, was ihm gefällt oder was ihm nicht gefällt. Die Frage der Befangenheit stellt sich ja im Grunde bei jedem Experten. Also, weil jeder, ja, der eine will vielleicht nochmal Trainer werden, der andere will vielleicht nochmal Sportdirektor werden. Also, diese Fragen musst du ja grundsätzlich stellen.
Darf ich dazu einen Satz einschieben, Wolf? Weil er gerade so, weil ich den so lustig fand und ich es heute Morgen gesehen habe. Es gibt ja noch diese Doku jetzt über den FC Bayern, die demnächst in die Kinos und dann auch rauskommt. Da hat Lothar Matthäus gesagt, den legendären Satz: Ich bin Journalist, ich muss da auch kritisch nachfragen. Ja, der sieht sich offenbar mittlerweile als Journalist.
Ja, also das ist halt das und Lothar nimmt kein Blatt vom Mund. Also wenn Lothar sagt, ich habe gehört, dann hat er es gehört. Und das ist ja, also der hat keinen Vertrag mit niemandem. Also aus DFB oder
so. So, und jetzt sind wir nämlich dabei. Du hast schon recht. Eigentlich ist erstmal grundsätzlich jeder Experte irgendwo wahrscheinlich ein Stück weit befangen, weil er eben entweder bei dem Club mal gespielt hat, mit dem Trainer befreundet war, keine Ahnung, oder eben nochmal ins Geschäft will. Aber es ist natürlich nochmal, finde ich, was anderes, wenn du aktuell noch unter Vertrag stehst. Ich nehme jetzt Beispiel Christoph Kramer bei der EM. Ich nehme jetzt das Beispiel Matthias Sammer. Gibt's ja, könnten wir noch weitere aufzählen, ne? Geht das?
Geht. Geht. Also ich finde geht. Ich finde geht. Ich nochmal, ich bin dabei. Ich konnte die Sichtweise von Matthias Sammer, und das passiert relativ selten in dem Fall, nicht nachvollziehen. Und ich sehe ihn wirklich häufig wenn wir im Westen fliegen, Samstagmorgen haben wir häufig den gleichen Flieger und wir stehen dann zusammen und unterhalten uns ein bisschen so. Denke ich, boah, Wahnsinn, was der innerhalb von kürzester Zeit so an Analysen mit rüberbringt. Und das war eigentlich eine sehr untypische Analyse.
Absolut,
weil es wirklich eine Ausrede klang. Insofern ist die Diskussion, die sich entspinnt, jetzt nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Ehrlicherweise. Aber ich finde, dass diese Aussage ihn pauschal noch nicht als Experten diskreditiert oder irgendeine Befangenheit suggeriert. Mhm. So weit würde ich noch nicht gehen. Jetzt könnte man grundsätzlich sagen, dann lass den Sommer bei BVB spielen weg, damit die Situation nicht entsteht. Aber gleichzeitig hat er ja auch, ich meine, er kennt den Ten Hag gut, er hat mit dem bei den Bayern zusammengearbeitet. Also das ist ja auch einer, der dir das Ajax-System sehr gut
hat er auch gemacht, kann. Übrigens. Ja. Und auch so. Ten Hag, wie der so arbeitet und was der drauf hat und so, ja, definitiv.
Ja. Also insofern finde ich, sehe ich es eher positiv als negativ.
Okay. Ja, aber du gibst mir recht, ist ein spannendes Thema und
Geschmäckle.
Spannend ist dann halt auch zu sehen, wie Sammer jetzt vielleicht damit umgeht. Der wird ja, so wie ich ihn kenne und einschätze, wird er da schon nochmal irgendwann einen Satz zu sagen.
Die werden das auch intern diskutieren. Da bin ich sicher. Also die haben das auch im Vorfeld schon besprochen.
Wie läuft das bei euch, wenn du da mal ein bisschen
gesagt, naja,
so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen? Also da gibt's dann schon, ich sag mal, danach eine Analyse des Ganzen. Sitzen da alle dann nochmal mit am Tisch und werden, oder ist das dann erstmal
Was meinst du?
Also wenn du jetzt beispielsweise, du hättest jetzt da gestanden mit Sammer. Ist ja auch egal, ob dann bei Sky oder bei Magenta oder was auch immer. Das läuft ja wahrscheinlich überall ähnlich, nehme ich mal an. Dass man dann nach so einer Sendung gibt's ja eine interne Aufarbeitung oder eine Analyse oder.
Ja, also ich frage meinen Experten als erstes immer, wie er sich gefühlt
danach.
Hat, ob alles in Ordnung war, ob alles okay war. Und wenn dann so eine Situation entstanden ist, dass man halt quasi über Kreuz lag, also meinungstechnisch und sich so eine Diskussion entsponnen hat, dann redet man nochmal drüber. Sag ich, hast du ernst gemeint oder auch nicht? Und am Ende. Ich denke natürlich als Fernsehen, also ich denke zum einen inhaltlich und zum anderen als Fernsehmann und damit an den Zuschauer. Also es profitiert, hat der Zuschauer am langen Ende profitiert. Und wenn ich diese Ensembleleistung sehe vom Dienstagabend, muss ich sagen, das war gut. Mhm. Also das hat mir als Fernsehzuschauer hat es gefallen.
Unabhängig davon,
also,
man kann ja auch kontrovers darüber diskutieren, ne?
Ganz genau.
Aber das heißt, du würdest dann, wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst und du hättest Sammer danach gefragt, so hast du ernst gemeint oder nicht, und dann sagt er, nee, da habe ich natürlich nicht ernst gemeint, aber
wenn er sagt, nee, habe ich nicht ernst gemeint, dann muss ich natürlich sagen, okay, es ist auch okay. wir haben ja zumindest am Ende haben wir ja die richtige Ausfahrt bekommen, weil die entscheidende Nummer war ja, dass wirklich Marco Rose da stand und Joshua Kimmich als leuchtendes Beispiel lobte, wie man auf einen 0-2 Rückstand reagiert.
Ja, und sagst, ich muss dich nochmal unterbrechen.
Und Rose
weil,
hat
weil ich habe in dem Moment gedacht, als der Sammer, der hat ja im Prinzip, hat er dem Rose ja den roten Teppich ausgerollt und Rose hätte eigentlich nur sagen müssen, ja, hat Matthias total recht und wir haben halt viele Verletzte und bla. Das Gegenteil hat er gemacht. Das hat mich überrascht.
Ja, das Gegenteil hat er ganz genau. Und da stand ja noch ein zweiter Experte mit Mario Gomez, der ja eher auf die Mentalitätsnummer gegangen ist, der gesagt hat, was er vermisst hat. Und dann hat quasi der Trainer, der nachher dafür gerade steht, der auch für das Ergebnis gerade stehen muss, hat letztlich zwei Wege, die er beschreiten kann. Und am Anfang hat er gesagt, ich bin als Trainer verantwortlich für die Mannschaft und so weiter und versuchte sich so rauszureden. und sagte dann, ja, der Mario hat recht. Mhm. Der Mario hat ja recht mit dem, was er sagt. Weil er einfach gedacht hat, okay, jetzt nutze ich den Moment, um einfach zu sagen, auf sehr drastische Art und Weise, also da, wirklich, das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ich das lange nicht, oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass einer sagt, der Joshua Kimmich vom FC Bayern reagiert auf 0-2 anders, als es meine Truppe gemacht hat, im Übertragen.
Das ist also schon ein harter Satz. Gleich, ne? Aber,
absolut, finde ich auch.
Weil in dem Moment, das kriegt ja auch ein Reus und ein Hummels, die kriegen das ja auch mit. Und ja, müssen im Zweifelsfall dann mal scheiße.
Oder weil eigentlich steht er in der Kabine nachher und sagt, was ist los mit euch?
Ja, ja.
Also was hindert euch, nach einem 0-2 Gift und Galle zu spucken und euch gegen diese Niederlage zu stellen? Dann, was hindert euch? Was? Und das ist ja auch ein Kennenlernprozess. Und ich glaube, dass sich Marco Rose gedacht hat in dem Moment, oder auch aus dem Affekt raus, das weiß ich nicht, das Ding setze ich jetzt.
Es war entwaffnet ehrlich.
Weil das Ding setze ich jetzt, weil ich damit in der Mannschaft eine Reaktion provozieren will. Und jetzt ist die Frage, kriege ich diese Reaktion provoziert? Du kannst, nochmal, wir haben ja auch drüber gesprochen, du kannst ja bei Ajax verlieren, ist doch in Ordnung. Also die werden sich fürs Achtelfinale qualifizieren, ist alles gut. Die werden sehr wahrscheinlich zurückspielen. Aber für die Entwicklung von der Mannschaft, gerade unter einem neuen Trainer, sind es doch immer wieder so kleine Erlebnisse, die das Ding, den Kahn in die eine oder in die andere Richtung lenken. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Marco Rose das bewusst gesetzt hat, um in der Kabine zu provozieren. Freunde, wir müssen mit einem 0-2 anders umgehen.
Zu 100%. Genauso schätze ich Rose auch ein, da auch mal, ich sag mal, eine Art Testballon zu zünden. So, den setze ich jetzt und mal gucken, wie die Jungs damit umgehen, wie sie darauf reagieren. Sowohl in der Kabine, aber erst recht dann 3 Tage später, wenn es nämlich gegen Bielefeld geht. Auch klassisches Mentalitätsspiel nach dem Champions-League-Spiel. Ja. Wie oft hat der BVB in den letzten Jahren in der Champions League die Sterne vom Himmel gespielt, gegen Real Madrid 3-0 gewonnen und dann irgendwie in Paderborn 4-1 auf die Mitte.
Ganz interessant. Den Frack vollgekriegt international. Die Kritiken sind vernichtend. Das muss man ja sagen. Also du darfst als Borussia Dortmund offensichtlich nicht 4-0 bei Ajax verlieren. Das ist kurz vor Armageddon, was ich auch übertrieben finde, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich das so lese, wow, ja, Donnerwetter. Aber das ist jetzt so eine ganz entscheidende Phase, auch für das Binnenleben und für das Zusammenspiel Trainer-Mannschaft. Also das würde mich auch interessieren. Hat er das bewusst gesetzt? Hat er es im Affekt gemacht? Wie holt er das? Warum holt er das in dem Moment raus? Hat er sich provoziert gefühlt? Hat er gedacht, ich muss jetzt hier ein Zeichen setzen? Also es ist wirklich ganz interessant.
Total. Und so oder so war es, glaube ich, auf jeden Fall die Wahrheit. Also sprich, das hat ihn gewurmt. Und ich glaube, genau in dem Zusammenhang, ne? Du sagst, es war jetzt ein Tag später, das Bayern-Spiel. Das widerlegt vielleicht meine These. Aber ich sage, wenn ich jetzt drauf gucke auf diese beiden Spiele, sage ich, da waren die ersten 10 Minuten, waren nicht so weit voneinander entfernt. Also, und auch die Qualität von Benfica und Ajax würde ich jetzt ungefähr vergleichen wollen.
Ähnlich,
genau. Ja. Auch die Atmosphäre in Amsterdam und in Lissabon kann man vergleichen. Ja. Am Ende verliert Borussia Dortmund 4-0 und der FC Bayern gewinnt 4-0. Weißt du?
Ja.
Und das ist halt, das ist der Unterschied. Punkt. Das ist meine Meinung. Und wahrscheinlich lag da gar nicht so viel. Weißt du, wie ich meine? Das kann auch, beide Spiele können auch in die andere Richtung kippen. Passiert aber nicht.
Ja.
Passiert nicht.
Ja. Ja, absolut. Also, es wird hochspannend und es wird sich ja sehr wahrscheinlich alles dann zuspitzen Richtung Anfang Dezember, wenn die zwei aufeinandertreffen. Und bis dahin geht's für Dortmund drum, Punkte zu sammeln, Anschluss nicht zu verlieren. Und dann wirklich in diesem direkten Duell eine Marke zu setzen. Das darauf läuft es hinaus.
Was heißt das für
was
heißt das für dich? Ich sag mal mit Bezug auf, also lösen solche Spiele auch was aus im Blick auf die Zukunft? Also sprich, ich fange mal damit an. Ich bin der Meinung, der BVB müsste im Winter zum Beispiel noch mal nachrüsten in der Breite. Die haben aber auch ein Problem, auch seit Jahren, dass sie immer wieder noch Spieler.
Ich sag, jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben paar Wochen zurück.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, Wolf. Aber das habe hab ich nie mit eingestimmt.
Nein, nicht du. Aber habe ich das vielfach gelesen, dass Dortmund den wesentlich stärkeren und wesentlich tieferen Kader hat
als Bayern.
Das weiß ich. Also das waren Dinge, die haben, und das waren ja teilweise hochdekorierte Menschen, also die ja seit Jahren von Berufswegen mit der Materie zu tun haben. Da habe ich mich gewundert, ehrlich gesagt.
Sehe ich genauso, ja.
Da habe ich mich gewundert, wo die diese Expertise herziehen. Ich habe das tatsächlich auch mit Marc Rose mal in einem direkten Gespräch oder bei einer Vorbesprechung zum Spiel habe ich ihm das mal gesagt. Der hat mir mit dem Kopf geschüttelt, sagt, was ist das, wo holen die Leute das her?
Ja, absolut. Also wir können da auch gerne ins Detail gehen, ne? Also ich bin der Meinung, dass Spieler wie Schulz, Can, auch Meunier, wen habe ich noch vergessen? Malen ist noch gar nicht angekommen.
Wir brauchen gar nicht so sehr ins Detail
doch,
zu gehen.
Ich,
Borussia Dortmund hat Wolf. Borussia Dortmund hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben eine wirklich
absolut
sehr, sehr gute 100%. Mannschaft. Aber um damit national ernsthafter Herausforderer zu sein, muss alles passen und die Bayern müssen die Türen Spalt offen lassen. Das ist so. Und das war schon zu Saisonbeginn so und daran hat sich nichts geändert. Und Borussia Dortmund ist an einem guten Tag in der Lage, jede Mannschaft auf der Welt zu schlagen. Und nichtsdestotrotz wissen alle, die haben nicht nur gute Tage.
Ja, ja.
Und Aufgabe von Marco Rose ist es, möglichst viele gute Tage aus dieser Mannschaft rauszuholen.
Können wir genauso abhaken, sehe ich ähnlich und ist, glaube ich, auch.
Und es ist enorm, du als Borussia Dortmund verlierst du auch mal bei Ajax Amsterdam. Es ist ja völlig normal.
Aber ich wollte ja darauf hinaus, was heißt das für die Zukunft, ne? Also muss Dortmund nachlegen? Ist das möglicherweise so ein Spiel auch was vielleicht, auch wenn es nur zu Mühanteil hat, dass ein Haaland oder ein Bellingham sagen, ja, okay, das hier siehst du halt, wenn es drum geht, gewinnst du ja nichts. Oder glaubst du, das ist halt, spielt da keine Rolle? Also das sind ja alles so Fragen, die sich stellen, ne? Also Nach.
Ja, aber dann musst du halt auch mal sagen, okay, dann müssen solche Leute dann einfach auch mal aus nichts was machen.
Standen ja auf dem Platz, ne?
Also auch das, ja, also wirklich, dann, und wenn du wieder den Vergleich, ich mag diese ständigen Vergleiche mit Bayern nicht, weil ich einfach finde, dass man beide Mannschaften noch nicht so gut miteinander vergleichen kann, aber dann schießt halt der Sané, schießt halt einen Freistoß dann rein. Also, das ist ja den Leuten, es ist ja ungenommen, sich ein Herz zu fassen. Ja.
Also verbietet ja auch keiner, Marco Reus einen Freistoß reinzuschießen, beispielsweise, ne?
Absolut, ja. Absolut. Absolut.
Wenn's spielerisch nicht läuft.
Und was bei den Bayern halt exemplarisch ist, die Weiterentwicklung. Und das ist wirklich beeindruckend. Das muss ich sagen. Eine Truppe, die 9-mal hintereinander deutscher Meister geworden ist, die im Prinzip seit 9 Jahren fast andauernd gewinnt, dass die jedes Jahr aufs Neue sich dahin bringen, dass sie weiterhin Bock haben, alles zu gewinnen. Also, dass sie Bock haben, alles zu gewinnen, aber dass sie auch alles dafür tun, alles zu gewinnen.
Ja, das, absolut. Und du merkst es ihnen förmlich an, ne? dass es so ist. Also,
ja.
Ja. Jetzt haben wir wieder sehr viel über Bayern und den BVB gesprochen.
Es ist der aktuelle Eindruck.
Es ist der aktuelle Eindruck. Es sind nun mal auch die beiden spannendsten Teams. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man auch nicht verhehlen, dass andere Mannschaften auch eine Berechtigung haben, in diesem ausgewählten Podcast, in den ausgewählten Themen dieses Podcasts, so muss ich es richtig sagen, dazu zu gehören. Und wir haben es schon mal angerissen, aber mir kommt das manchmal ein bisschen zu kurz. Der SC Freiburg ist da jetzt wieder unterwegs, wo man einfach nur alle Hüte dieser Welt ziehen kann. Ne? Glaubst du, dass die ernsthaft das durchziehen können und bis zum Ende sogar um Europa spielen können? Oder ist das eine Momentaufnahme?
Also du hast ja immer, in Freiburg hattest du ja jahrelang, oder galt ja jahrelang, die Saison ist dann nicht erfolgreich, wenn man nicht mindestens Dritter in Liga 2 ist. Und aus dem Stadium sind sie, finde ich, raus. Also da hängen sie deutlich drüber mittlerweile.
Ist ein etablierter Bundesligist.
Absolut, ganz genau so ist es. Ein etablierter Bundesligist mit allen Chancen. Realistischerweise ist es so ein Club, auch was den wirtschaftlichen Aufwand betrifft, der sich so zwischen, weiß ich, 8 und 12 wiederfindet. Wenn es nicht so gut läuft, ist es mal 14. Und wenn es dann gut läuft, ist es 6. Und ich glaube, das ist... Und ich glaube, da weißt du alles. Das ist, die spielen ihr Ding. Und ganz viele Traditionsvereine, die sich in Liga 2 im Moment tummeln, sollten da mal Leute hinschicken, um zu sagen, wie habt ihr das denn gemacht über die Jahre?
Ja,
das ist so. Mit überschaubarem wirtschaftlichen Aufwand wird da ein Fußball aufs Parkett gelegt. Immer wieder müssen die tragende Säulen abgeben, das hält den Betrieb da am Laufen, dann kommt wieder einer zurück, dann kommt wieder ein neuer. Das ist, ich finde das großartig. Ich finde das großartig. Jetzt haben sie ein neues Stadion.
Ja,
das heißt auch noch Europaparkstadion, ja.
Christian Streich Arena.
Ja, das ist dann die nächste.
Also ich habe ja wirklich auch maximale Hochachtung und Respekt vor der Leistung von Christian Streich. Aber um das vielleicht auch nochmal zu sagen, das, was die da geschafft haben, was du gerade aufgezählt hast, das hängt halt auch nicht nur an einer Person. Ne? Also das heißt, da läuft, muss in diesem Verein auch schon echt sehr, sehr vieles sehr lange richtig
laufen. Aber am Ende spricht dieser Verein mit einer Stimme.
Ja, absolut. Ja.
Und das hilft.
Das hilft, genau.
Das hilft. Und ich glaube, dass es auch ein Stück weit hilft, und dann, wo ich gerade über Traditionsvereine gesprochen habe, dass das in Freiburg immer noch, also medial zumindest, vergleichsweise ruhig ist. Musst du dich mit dem Schwarzwälder Götterboden, die Bildzeitung schickt alle 14 Tage mal einen zum Training.
Genau. Gibt es sonst irgendwo anders, ne? Also, bei diversen
Kamerateams, der SWR steht bei der PK. Jetzt sind die Pressekonferenzen von Streich sind sehr unterhaltsam. Also schickst du da mal ein Kamerateam hin, da machst du dann nochmal eine eigene Rubrik auf. Aber so, also
Radio Regenbogen
schickt seinen besten Mann hin einmal die Woche. Alles in Ordnung. Mehr ist es dann auch nicht.
Ja, so ist es.
Dann kannst du dir nach dem Training im Zweifel auch mal holen, kannst sagen, Alter, was da für Scheißdreck schreibst und schwätsch. Also da musst du auch mal überlegen, ob du nochmal ein Interview haben willst.
Genau so.
Ja. Und dann ist alles in Ordnung auch. Ja.
Ich war das letzte Mal da vor, gefühlt, als Fritz Keller anfing beim DFB, war ich da im Breisgau ein bisschen unterwegs, waren wir auch beim Training mit einem sehr geschätzten Kollegen von mir. Und da war es genau so, ne? Nach dem Training, es waren gefühlt 8 Leute da. Ja. Davon waren 2 Verwandte, glaube ich, noch von Spielern. Dann einer, der sich verlaufen hat. Und so ungefähr war's. Danach ist der Kollege dann auch zu Christian Streich, die sich lange kennen. Und dann ist genauso geschwätzt worden. Ich kann das leider nicht nachmachen, wie du es gerade getan hast. So, was hast du da letzte Woche wieder geschrieben? Und der war doch besser. Und jetzt erzähle ich dir mal was. Und dann hat der Streich angefangen, hat dann 20 Minuten über den Spieler, über dessen Kritik er sich aufgeregt hat, dann 20 Minuten gebabbelt. Ja, und dann gab es noch einen Kaffee und so.
Ja.
Und ist ja undenkbar. Ist ja undenkbar beim HSV, bei Schalke, bei.
Das geht so, glaube ich, bei keinem anderen Club. Also, das geht so nicht mal in Mainz, ging's mal. Vielleicht geht's jetzt wieder. Aber das, das ist wirklich, das ist schon besonders. Also es ist jetzt nichts, wo du dich entschuldigen musst, aber das hilft. Es hilft natürlich für ein ruhiges Arbeiten.
Das ist so, ne? Also ich frage mich dann auch immer, es wird sich ja irgendwann mal auch bei, also ich war zum Beispiel Reporter während der Hochphase des VfL Wolfsburg, ne? Da hat sich das dann ja schon medial irgendwann gewandelt. Und da waren dann halt nicht nur dann plötzlich ein Kamerateam, sondern waren auch plötzlich mal 5 da oder 7.
Ja.
Und da waren halt nicht 20 Journalisten bei der PK, sondern 50. Das ist schon mitgewachsen. Den Eindruck habe ich irgendwie in Freiburg nie.
Genau, und dann hattest du auch plötzlich Leute, die irgendwelche Pöstchen im Club bekleideten, die dann auch über ein gewisses Sendungsbewusstsein verfügten.
Ja.
Und dann auch ihre Meinung mal in der Zeitung lesen wollen. Das meine ich, es ist in Freiburg gibt es eine Stimme. Fertig. Ende.
Aber was glaubst du, wenn du es umdrehst, warum ist das aus medialer Sicht nicht so, dass dann halt mal eben, wie du sagst, die Bild-Zeitung dann halt mal da jeden Tag einen hinschickt oder dass der SWR sagt, da sind wir halt jeden Tag beim Training?
Das ist ein ganz klarer geografischer Vorteil.
Ist so, ne? Ja, das hat man genau das wollte ich sagen.
Ja. Ja.
Du kommst halt scheiße hin.
Ja, es ist halt schwer. Also wenn du dich die Karlsruhe, Basel, die Autobahn runterquetschen willst, also das ist eine Abmahnung, wäre ehrlicher gewesen. Also klar, du bist mit dem Zug bist du in einer Stunde da, aber dann stehst du da mal am Hauptbahnhof, mit bisschen Glück ist ein Taxi da, mit etwas weniger Glück steht keins da. Ja, es ist, der Mietwagenzentrum ist 2 Kilometer weg, ja. Das ist halt alles, nimmst Fahrrad oder nimmst einen Roller oder keine Ahnung. Also.
Ja, und du musst auch, also ich glaube, der Christian Streich muss da ja auch gar nicht anfangen mit solchen Themen wie, wir trainieren heute mal nicht öffentlich, weil es ist ja eh keiner da.
Oder? Ja, also. Es kommt doch mal ein Spaziergänger. Und wenn der Spaziergänger sieht, dass die Viererkette trainieren, dann weiß er im Zweifel, geht er jetzt nicht nach Hause und sagt, oh, guck mal, die trainiere Viererkette. Das Spiel am Wochenende gegen die Bayern ist sicher Viererkette. Bitte? Viererkette. Ja.
Ja, es ist und bleibt ein Phänomen. Das ist ja auch so ein Club. Es gibt wahrscheinlich keinen in Deutschland, der das denen nicht gönnt. So. Das finde ich auch immer schön, wenn das der Fall ist. Da gibt es auch ganz wenige Clubs auf der Landkarte, bei denen das so ist.
Ja.
Also jetzt wird man das in Stuttgart vielleicht ein bisschen anders sehen oder so, ne? Aber grundsätzlich weißt du, was ich meine. Also den klopft jeder auf die Schulter und ich habe jetzt erst wieder.
Jetzt selbst in Stuttgart. Also in Stuttgart ist das Derby, ist Karlsruhe. Das ist das Derby. Das ist ja da, so, Freiburg liegt halt so gerade noch in Baden-Württemberg. Ja. So, das ist Baden-Württemberg-Derby, ja. So, aber
wir halten fest.
In Stuttgart würden sie sich freuen über mediale Zustände oder administrative Zustände wie in Freiburg.
Das ist so, da geht's, glaube ich, vielen Clubs ähnlich. Wolf, wir halten fest, du bist wieder auf dem Wege der Besserung. Bis am Wochenende
mir geht's gut.
Auch wieder
mir geht's
im Einsatz. Gut.
Der Dinkelzwieback wird wieder eingemottet.
Nimm ihn mit. Wohin nimmst du ihn mit, den Dinkelzwieback? Wo sehen wir, hören wir dich am Wochenende?
Am Samstagabend bei Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach.
Da tippe ich ja mal auf einen.
Und dann nächste Woche geht's Schlag auf Schlag.
Pokal, richtig?
Pokal, richtig.
Da sehen wir uns, Wolf. Das
Konferenz,
da sehen wir uns.
Samstag, Leipzig, Dienstag, Mittwoch sehen wir uns bei Gladbach gegen Bayern.
Im Borussia-Park, ja.
Im Borussia-Park. Und es wird spannend. Ich glaube, wir machen die nächste Ausgabe, nehmen wir im Hotel auf. Also ich meine.
Dann
Donnerstag.
Ja, können wir ja nochmal drüber reden, wann, wie, wo wir das machen. Wichtig ist, dass du mir auch eine Packung Dinkelzwieback mitbringst. Das ist das Mindeste, was ich von dir erwarte für unsere Zusammenarbeit.
Ja, das mache ich gerne.
Ich wünsche dir was, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche.
Alles Gute, bis nächste Woche. Sportlich bleiben und tschüss.